Gut. Wir haben das letzten Sonntag über gelebte Freundschaften in der Gemeinde weitergesprochen. Das erste Mal, als wir darüber gesprochen haben, vor ein paar Wochen, ging es um die verschiedenen Stufen, die wir ordnen sollten in unserem Leben, um einfach auch Platz zu machen oder Platz zu belegen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wenn wir Freunde sein möchten für jemand anders, müssen wir zuvor erstmal selber ein Freund Gottes sein. Ja, das war, worüber es letzte Woche ging, ein Freund Gottes zu sein. Wie werde ich ein Freund Gottes? Was bedeutet es, ein Freund Gottes zu sein? Wie lebt Gott eigentlich Freundschaft? Und so weiter. Und heute möchten wir ein bisschen einfacher darüber sprechen, wie entstehen solche Freundschaften. Freundschaften werden niemals erzwungen, sondern Freundschaften entwickeln sich. Ich habe letzte Woche einen Satz gesagt, den möchte ich wiederholen. Wenn ich ihn hinkriege, das möchte ich nur mal kurz überlegen. Aber der war gut. Freundschaft ist immer freisetzend und niemals bindend. Ich glaube, so in etwa war er. Freundschaften ist immer freisetzend und niemals bindend. Und das macht auch Gott aus. Gott hat freigesetzt. Er sagte zu Abraham, Abraham wurde genannt ein Freund Gottes. So, du siehst, es war freisetzend. Es war nicht irgendwie, dass Gott Abraham gezwungen hat zu etwas. Er hatte trotzdem immer noch die freie Entscheidung und hat auch falsche Entscheidungen getroffen. Aber diese Freundschaft war absolut freisetzend. Und das ist wunderbar an gottgewollten Freundschaften. Und aber definitiv ist es natürlich wichtig, dass wir verstehen, ich will zuerst mal ein Freund Gottes sein oder ich will ein Freund Gottes werden, dass ich ein besserer Freund für Menschen auch sein kann. Das war so das letzte Woche die Message, eine Grundlage, für auf dem ich heute aufbauen kann. Also Freundschaft kann ich nicht erzwingen. Ich kann nicht hingehen zu jemanden und sagen so, du bist jetzt mein Freund, du Opfer. Ob du willst oder nicht, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ich habe sowas schon auch erlebt, was Leute das denken, machen zu können und zu wollen. Aber die anderen sind dann in einer ungewollten Opferrolle. Ja, jetzt bin ich Freund, weil kann ich ja auch nicht Nein sagen und was weiß ich. Wir müssen lernen, auch in der Gemeinde die Freiheit haben, Nein zu sagen. Und das ist nichts Schlimmes. Das ist was Gutes. Wir müssen lernen, Nein zu sagen. Und oftmals sind Leute, die denken, ja, aber wir sind Christen, wir müssen ja immer Ja sagen. Nee, müssen wir nicht. Als Petrus den Vorschlag hatte und gesagt hat, Jesus, geh nicht nach Jerusalem, hat Jesus ein deutliches Nein gesagt in Form, Satan, weiche hinter mich. Das war übersetzt, nein. So, Jesus hatte in seinem Leben Neins gehabt für Menschen. Er sagte nicht immer Ja. Manche denken das und sagen, ja, ich muss immer Ja sagen, wenn jemand dann kommt und was will, dann muss ich immer Ja sagen. War Jesus so? Hat er direkt sofort, wenn jemand kam, komm, ja, natürlich komme ich mit, klar, bin der Sohn Gottes, ist da jemand krank, ich komme vorbei. Da gab es Leute, die haben gekämpft um das Ja. Lazarus ist gestorben und Jesus hatte mit seinem Ja ein paar Tage gewartet. Zuerst hat er ein Nein gehabt. Nee, geh noch nicht. Ja, dann, du bist zu spät gekommen, er ist schon tot. Das ist sehr interessant, wenn wir so generell einfach gucken, müssen wir dann Ja sagen. Die Bibel sagt sogar, ein Ja soll ein Ja sein und ein Nein ein Nein. So, wir müssen das lernen, Ja zu sagen und Nein zu sagen. Ein Satz, den ich über Jahre lang sehr, sehr toll finde, über den ich aber sehr lange nachgesonnen habe, um ihn wirklich zu verstehen, ist dieser: Wenn du gelernt hast, Nein zu sagen, werden deine Ja's wertvoller. Das ist ein wunderbarer Satz, der in den letzten Jahren mein Leben geprägt hat und wirklich mich weitergebracht hat. Das ist wunderbar. Wenn du gelernt hast, Nein zu sagen, werden deine Ja's wertvoll. Sinn ein wenig darüber nach und du denkst, wow, ich will lernen, nicht zu allem Nein zu sagen. Das ist ja auch falsch, ja? So, ne, dann freut sich mal einer, wenn er ein Ja hört, weil du immer Nein sagst. Das ist nicht damit gemeint. Möchte ich vorwegnehmen, ne? Also, wie wir schon besprochen haben, wir wollen ein Freund Gottes sein, ein echter Freund Gottes. So, wenn wir auf biblische Freundschaften aus sind, dann muss uns bewusst werden, ich muss ein Freund Gottes sein, um andere Freunde Gottes zu treffen, mit denen ich Freundschaften bauen kann. Wenn du eine oberflächliche Freundschaft haben willst, um einfach einen Freund zu haben, mit dem du, was weiß ich, Fußball gucken kannst und, keine Ahnung, ein Bier trinken kannst oder willst, dann musst du dich nicht ausstrecken, Freund Gottes zu sein. Dann kannst du den ganzen Stress sparen, dann kannst du einfach ein Schild basteln, ich suche einen Freund, auf die Straße gehen und drunter noch schreiben, es gibt Freibier. Du wirst Freunde finden draußen. Aber wenn es darum geht, dass du sagst, ich will eine Freundschaft haben,
die gegründet ist auf der Bibel, die mich weiterbringt, die mir mehr Hunger macht, Gott zu suchen, davon rede ich. Ich rede nicht einfach nur, oh, ich habe da einen Freund, der mich nervt. Davon rede ich nicht, sondern ich rede von echten Freundschaften und das müssen wir entwickeln, das müssen wir lernen. Das müssen wir lernen in der Gemeinde. Manchmal packt man die Salbung rein, merkst du, ne? Noch nicht? Ich segne dich damit. Es geht um fruchtbringende Freundschaften innerhalb der Gemeinde. Was ich festgestellt habe, ist in den natürlichen Bereichen, dass viele Christen da einfach aussteigen. Man kann übergeistlich sein, aber in den normalen Bereichen liegt ein Versagen von Christen vor, wo ich mir oftmals an den Kopf greife und denke, meine Güte. Es gibt weltliche Leute, die denken, hat der eine Macke oder die? Ach, die gehen in die Gemeinde, ach so. Und ich denke mir, Mensch, meine Güte, in den normalen Bereichen des Lebens, weißt du, und es gibt so viele Dinge. Und wenn du über Freundschaft denkst, ich habe so gedacht am Anfang, über Freundschaft zu predigen, das ist, muss man darüber überhaupt was sagen, ist das nicht normal? Ich habe von Leuten von außerhalb, die ich getroffen habe, gehört, Stefan, du hast diese Predigt gepredigt über Freundschaft, wann geht's weiter? Wir müssen unbedingt davon hören. Und ich habe immer so gedacht, das ist so ein belangloses Thema. Und Leute haben gesagt, wir müssen die unbedingt hören, wann kommt die nächste online? Ich habe gedacht, ich habe mir noch gar keinen Kopf gemacht, darüber weiter zu predigen, aber man sieht eine Not in den normalen Bereichen des Lebens und oftmals ist es gut, weißt du, wir wollen geistlich sein, wir wollen hineinkommen in dies und in das und wunderbar, geistliche Kämpfe und mit Engeln und in den normalen Bereichen des Lebens, wo die Weltlichen hinschauen, versagen wir. Die Weltlichen sehen dich nicht, wie du wunderbar anbetest in deinem Kämmerlein. Du denkst, boah, das habe ich gelernt, ich bin so gut. Die gucken, wie du deine Kinder in den Kindergarten bringst. In die Schule oder was weiß ich. Das ist, worauf die gucken. Du glaubst gar nicht, wie die gucken. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Wir haben mich mit Lehrern unterhalten, vor kurzem, ist gar nicht so lange her, mit einer Direktorin. Und die sagte, ja, also bei Ihnen, bei Ihren Kindern und so, wie Sie das machen, das ist ja vorbildlich. Und dann erzählte die Dinge, wo ich denke, ach du meine Güte. Das fällt denen auf, wenn du dein Kind kurz zur Schule bringst oder abholst oder mit einer Lehrerin sprichst oder was weiß ich. Die gucken genau da drauf, weil die wissen, was macht der? Da geht so eine komische Gemeinde da. Was macht der? Wie geht er um? Was sagt er? Wie reagiert er? Die gucken da genau hin, wenn die wissen, dass du ein Nachfolger Christi bist. Die gucken genau hin, wie und was du machst und die bewerten das. Und da kannst du nicht sagen, ja, aber ich habe ein Zeichen und Wunder erlebt. Das interessiert die nicht. Die interessiert, wie du lebst, wie du in den normalen Dingen dein Leben hängst. Das ist darauf, wo die gucken. Du kannst Zeichen und Wunder ohne Ende erleben. Wenn du die wie Dreck behandelst, sind die nicht davon imponiert. Das normale Leben, und das ist das, ja, warum haben wir letztes Jahr ein Eheseminar gemacht? Warum machen wir diese Dinge? Ich habe jetzt Anfragen über die noch 10% Batterieladung. Nur. Ich habe ein Kabel dabei, ich bräuchte nur Strom. Das wäre super. Weil ich im Überlegen bin, zunächst einmal, ich habe so viele Anfragen jetzt bekommen für ein zweites E-Seminar, auch von außerhalb. Dann habe ich Anfragen bekommen, können wir nicht ein Kinderseminar machen? Wie erziehe ich Kinder und so weiter? Es kommen so viele Fragen von außerhalb über die normalen alltäglichen Dinge. Die meisten Anfragen, die ich bekomme, ist nicht, wie komme ich mehr in die geistliche Welt, sondern wie kriege ich mein normales Leben auf die Reihe mit dem Herrn im Alltag? Das ist das, was Christen beschäftigt. Und ich denke mir, Mann, ist es nicht irgendwie komisch? Wir können so geistlich abgehoben sein und wir kriegen das normale Leben nicht auf die Reihe. Das kann doch irgendwo nicht sein. Weil wenn wir so geistlich abgehoben wären, dann wäre es wie im Himmel so auf Erden. Du kannst geistlich abgehoben sein, wie du willst. Wenn der Himmel nicht auf die Erde kommt, ist das irgendwie falsch. Dankeschön. Halleluja. Wir steigern uns von 10% aufwärts. Und es beschäftigt mich solche Dinge, wo ich dann denke, Mann, es ist so, so wichtig, die normalen Dinge auf die Reihe zu bekommen. Ich traf mal ein relativ frisch verheiratetes Paar und die haben dann erfahren, da ist irgendwo ein E-Seminar und was weiß ich. Und ich habe gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie gut für die, ein E-Seminar zu machen. Und dann haben die gesagt, wir haben da schon mal was durchgelesen, so am Anfang unserer Ehe. Ich denke mir bei sowas immer, viel Spaß. Beim Herausfinden. Und dann nach einer Weile kommen dann solche Leute und sagen in der Regel dann, wer ist der Typ, den ich geheiratet habe? Oder wer ist die Frau, die ich geheiratet habe?
Das ist genau immer noch dieselbe Person. Aber das Blödsinnigste, was wir machen können, ist, einfach drauf loszuheiraten. In Deutschland ist es vorgeschrieben, wenn du ein Auto fahren möchtest, machst du einen Führerschein. Und keiner kann mir auf die, das dauert mir aber zu lang. Theorie, Praxis, ist das nervig. Ich will einfach fahren. So sind Leute, die heiraten, ohne sich vorher darauf vorbereitet zu haben, was kommt.
Ich fand das so cool, wie ich es mal sagen darf. Ich war letztens auf einem Seminar gewesen und dann war da ein Pärchen, das heiraten wollte. Und die sagten, ja, und wie habt, was habt, oder die, so sie interessiert, saßen dann an einem Tisch. Oder vielleicht erklärt ihr das einfach, erzählt ihr das doch.
Okay. Aber wollt ihr das erzählen?
Ich sag, okay, gut.
Ich soll erzählen. Wollt ihr erzählen, Christian? Willst du erzählen? Komm, erzähl, komm.
Amen. Amen. Halleluja.
Amen.
Okay. Okay. Die saßen an einem, oh Mann, Jesus. Komm, sonst geht es ganz andere Bahn, wenn ich da jetzt. Wollt ihr das nicht erzählen? Das ist Salbung drauf auf diese Story, merkst du, ne? So, die waren auf dem Seminar und dann waren die an einem Tisch, wo sie mit saßen, und dann haben die gesagt, ja, und das ist keine Meinung. Das Erste, wollt ihr das nicht erzählen? Geil, erzähl. Okay, was ich gemeint habe. Ich erzähle die Story, da sagt ihr einfach Amen dazu. Okay, und ihr saß dann da und dann kam jemand zu euch und hat dann irgendwie so gesagt, ja, aber das war bestimmt schwierig, die Anfangszeit und was weiß ich, das war doch richtig irgendwie so, ne?
Und dann?
Genau, Amen. Ne? Und dann habt ihr gesagt, nee, wir haben eine gute Vorbereitung gehabt und wir sind vorbereitet in die Ehe gestartet und wir hatten diese Probleme nicht.
Amen.
Amen.
Okay. Und ja, und das hat mich so gesegnet, als ich das so gehört habe, wo ich gedacht habe, genau das ist ja, was unser Herz auch ist, gerade wenn wir die Ehevorbereitung machen, dass ein Fundament gelegt ist, dass gewisse Dinge gar nicht vorkommen müssen. Weißt du, ich habe mein Leben Jesus gegeben und bin durch viel Mist durchgegangen. Ich bin durch Drogen durchgegangen und so weiter. Ich sag dir was, du musst nicht durch Drogen gehen, um Jesus kennenzulernen. Meine Kinder müssen den Mist nicht wiederholen, den ich gemacht habe. Und ich kann viel dafür tun, dass sie das nicht tun werden. So, und genauso ist es mit Vorbereitung in Ehe oder auch mit Kindererziehung. Genau dasselbe. Ich habe Leute kennengelernt, ich habe gedacht, meine Güte. Es ist immer folgendermaßen, es läuft ungefähr so ab. Wenn wir mal Kinder haben, werden wir alles besser machen. Das sagt jedes Ehepaar. Ich habe noch nie ein Ehepaar kennengelernt, das gesagt hat, ja, also wenn wir Kinder haben, wir machen das genauso wie unsere Eltern. Genauso. Ich habe bis jetzt noch keins getroffen. Das wäre mal schön zu treffen, weil das ist das, was Gott doch vorhat. Sondern die meisten, wir machen das viel besser. Und dann kriegen sie das Kind und du denkst, und dann bist du so lieb und willst den Tipps geben. Aber diese Eltern denken, sie sind die ersten Eltern auf diesem Planeten. Und die wissen genau Bescheid, wie das geht. Und du hast keine Ahnung. Du hast keine Kinder. Doch, ich habe 3. Egal. Wir wissen, wie das geht. Genau dasselbe. Wir wissen diese ganzen Dinge, wie das geht. Die Bibel spricht von diesen natürlichen, alltäglichen Dingen, wie das funktioniert, wie über Freundschaft, was ich auch predigen will heute noch. Aber das ist mir wichtig, das mal zu sagen, weil das sind die normalen Dinge und wir denken, wir kriegen das hin, wir kriegen das nicht hin. Weißt du, ich kann mich erinnern, wir waren auf einem Kindererziehungsseminar gewesen damals. Da war, ich glaube, die Salome gerade mal irgendwie konnte laufen. So, und dann sind wir hingefahren und dann weiß ich noch, da waren damals Leute in der Gemeinde, die sind heute nicht mehr da. Wen kann ich das sagen? Und die belächelten das und sagten, wie, du gehst auf ein Kindererziehungsseminar. Was ist daran schwer, Kinder zu erziehen? Dieserjenige, der das gesagt hat, war damals derjenige, der gesagt hat, ich gehe aus der Gemeinde raus, weil ihr kriegt meine Kinder nicht erzogen. Er selber zwar auch nicht, aber die Gemeinde war schuld, weil was kann er dafür? Erziehungssache ist doch irgendwie in der Gemeinde. Ich meine, die sind doch jetzt in der Kinderstunde, da muss doch irgendwie was bei rumkommen, oder nicht? Weißt du, das sind so Leute, wo du merkst, wir können das, wir machen das. Und es geht bis zu einem gewissen Punkt, das hast du schon mal mitgekriegt, Kinder, die werden ja groß. Solange die nur ba 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 bu 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 sagen, denkst du, du hast alles unter Kontrolle. Das ist großartig. Das Kind gehorcht mehr oder weniger. Es gibt niemals Widerworte. Was für super Eltern sind wir. Niemals, mein Kind hat noch nie Nein gesagt.
Aber irgendwann lernt das Kind zu reden und dann merkst du auf einmal in irgendeiner Situation, wo das Kind sagt, nein. Und deine ganze Welt stürzt zusammen. Und dann sagst du, was? Nein. Hallo? Ich bin dein Vater. Und dann geht's los. Es ist immer wieder dasselbe. Es ist immer wieder dasselbe. Und das sind die normalen Dinge. Und dann irgendwie, wenn man dann drauf kommt, ja sag mal, hast du mal ein Seminar besucht? Hast du mal in die Bibel reingeschaut? Hast du das mal studiert, wie man Kinder erzieht?
Da gibt es eine Stelle, man soll die nicht zum Tod hauen oder so. Und zu den Kindern reizt eure Eltern nicht. Die Stellen kenne ich, genau.
So, aber weißt du, das sind alltägliche Dinge, die total wichtig sind. Wie erziehe ich meine Kinder, dass sie am Herrn dranbleiben, dass sie zu Männern und Frauen Gottes heranwachsen? Das sind doch Punkte, die wären doch wichtig, mal darüber nachzudenken oder Seminare zu besuchen. Und hier siehst du, dass in den alltäglichen Dingen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann ackern wir uns durch unseren Alltag. Und dann wird der Alltag so voll mit allem möglichen Müll. Und dann, ja, jetzt noch irgendwie was anhören und dass es besser wird. Du, wir kriegen das irgendwie hin, der Herr ist ja mit uns. Schrecklich. Das ist doch nicht das siegreiche Leben, das Christus uns verheißen hat. Wo die Welt sieht, das sind Christen, die sind in der Gemeinde. Guck dir die Kinder an, guck dir die Ehe an. In vielen Fällen ist es eher so. Was ist mit der Ehe und was ist mit den Kindern? Ja, die sind in der Gemeinde. Ach so. Das sollte doch nicht so sein. Das ist nicht das, von was die Bibel spricht, ein siegreiches Leben in Christus. Aber weißt du, wir können uns flüchten in Geistlichkeit. Wir sind so geistlich, so wunderbar. Aber unsere Frauen schreien wir zu Hause an. Oder unsere Kinder. Wut und Geschrei sei abgetan von euch. Hast du gewusst, dass die Bibel sagt, es soll kein Geschrei im Haushalt sein? Was für eine Herausforderung. Die Bibel spricht von Geheimnissen, die wir erkunden müssen. Unbedingt. Wir brauchen das. Wir brauchen das. So, es gibt so viele Punkte in der Bibel über diese ganz normalen Dinge, über Geld. Manche denken über Geld. Ich habe noch nie über Geld in der Gemeinde gepredigt. Ich muss mich echt schämen. Ich muss es echt mal machen. Weil das so ein wichtiges Thema ist. Es gibt Bereiche in dem Leben, in unserem Leben, alltägliche Bereiche, von denen die Bibel genau beschreibt, wie sie funktionieren. Und weißt du, wenn wir diese Dinge auf die Reihe kriegen, wird die Geistlichkeit wachsen. Weil man sieht, wie der Himmel auf die Erde kommt, in den alltäglichen Bereichen. Und ist dir das mal aufgefallen, in der Gemeinde Lobpreis zu machen oder in der Gemeinde den Herrn anzubeten, ist ganz easy. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du jetzt sagst, ich will mit meinem Ehepartner zusammen anbeten, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger? Ich will mit meinem Ehepartner zusammen vor den Thron Gottes kommen oder mit den Kindern zusammen? Ist das eine Herausforderung? Da siehst du, das sind Dinge, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Wir brauchen Gottes Rat. Wie machen wir die Zeit mit Gott, mit unseren Kindern? Wir sind da total abhängig von. Ich bin froh, dass ich den Heiligen Geist habe. Ich wäre schon lange verzweifelt, das hätte nie geklappt. Und dann ist der Heilige Geist da und er gibt ein paar Tipps und auf einmal hast du eine super Zeit mit den Kindern, die freuen sich und die sind gestärkt und du denkst, darauf wäre ich nie gekommen. Das sind die natürlichen, alltäglichen Dinge, die wir brauchen. Es ist so wichtig. So, und auch über dieses Thema Freundschaft, über das wir jetzt anfangen zu sprechen. Aber mir ist es wichtig, dass wir manchmal einfach geerdet werden und denken, worum geht es eigentlich, weißt du? Ich hab das kennengelernt. Entschuldigung, ich fange noch nicht an, über Freundschaft zu reden. Es liegt mir auf dem Herzen, ich weiß nicht warum, aber dann mache ich das jetzt einfach. Als ich in einer Gemeinde kam, als ich mein Leben Jesus gegeben habe mit 18 Jahren, bin ich in der Gemeinde gegangen und ich habe etwas erlebt. Dort waren starke Männer Gottes, die Zeichen und Wunder erlebt haben, die Dinge erlebt haben, die ich bis dahin noch nie erlebt habe. Und es war wunderbar. Und dann hatte ich irgendwann mal die Ehre, zu einem dieser Männer Gottes nach Hause zu kommen. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe gesagt, er lädt mich ein zum Essen. Ich darf bei seiner Familie sein. Ich habe gedacht, wie wird die Familie sein? Die Ehe und das Kind, das wird auch eine Heiligkeit. Ich werde reinkommen in die Salbung. Und so habe ich mir das vorgestellt. Das ist doch eine gute Vorstellung, ne? Und dann kam ich da rein. Und das Erste, was losging, war Geschrei zwischen ihm und seiner Frau. Und ich habe gedacht, wow. Ich fühle keine Salbung, sondern ich fühle mich irgendwie fremd am Platz. Und dann kam das Kind und das Kind hat dann angefangen rumzubrüllen, die Tür geknallt, ist dann reingegangen, die Frau ist weggegangen, so saß ich mit ihm allein. Willst du was essen? Ja, und in meinen Gedanken, wie komme ich hier wieder raus? Und dann habe ich mitbekommen, dass das normal war. und dann raus auf der Straße und wunderbare Dinge erlebt und Zeugnisse gehabt und wow. Und dann bekam ich solche Dinge mit, wie von dem Kind sowas zu sagen, weißt du, und von der Frau, weil unser Mann, oder nee, mein Mann oder mein Vater, er hat für jeden Zeit und er macht wundervolle Dinge für Gott. Aber ich wünschte mir, dass er mal Zeit hat für mich oder mit mir. Ich war frisch bekehrt, ich hatte von diesen Dingen keine Ahnung, aber ich war mitten in der Ehekrise reingeraten, wo die Frau mir erzählte, sie liebt Richard Gere. Und das ist ein toller Mann. Was ist mit deinem Mann, ne? Und ich war so verwirrt und ich dachte, was ist hier los? Ich sah auf der einen Seite Männer, die wunderbare Dinge für Gott machten, aber auf der anderen Seite eine Familie, die zugrunde ging, aber der Schein wurde aufrechterhalten in der Gemeinde. Und dann sah ich das nächste Mal die Gemeinde wieder, kam ich in die Gemeinde und dann sah ich dieses Ehepaar und du siehst ja dann, was ist jetzt mit denen los? Was machen die? Was tun die? Und dann kamen die rein, hallo, erfreie den Herrn, Jesus ist so gut. Und ich habe gedacht, das ist ja ekelhaft. Die normalen Dinge auf die Reihe zu bekommen, ist schwieriger, als ein Lächeln rauszudrücken, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden im Gottesdienst. Es geht um unseren Alltag. Weißt du, Gott ist nicht daran interessiert, dass wir einen Sonntag, Vormittag wunderbar auf die Reihe kriegen. Haben wir uns toll benommen im Gottesdienst. Ich meine, hallo, ich habe mit meiner Frau nicht gestritten während dem Gottesdienst. Und meine Kinder habe ich auch nicht angeschrien. Halleluja. Da werden wir uns nicht, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man den Gottesdienst irgendwie hinkriegen kann oder nicht. Und weißt du, aber das sind so Dinge, wo es um unseren Alltag geht und Gott möchte genau da rein. Er möchte in den Alltag hinein, dass wir die Dinge auf die Reihe kriegen. Sonntags hinzubekommen, das wird ein Weltlicher hinbekommen. Es gibt Satanisten, die werden eingeschleust in Gemeinden. Ich weiß nicht, ob du davon mal was mitbekommen hast. Und diese Satanisten schaffen es, sich zu integrieren und Dinge mitzumachen. So, also ist das eine Kunst, dass wir lernen, uns im Gottesdienst gut zu verhalten und wir denken, wow, heilig, heilig, heilig. Nein, es geht um unseren Alltag. Was nehmen wir mit am Sonntag? Bete ich nur Sonntag an in der Gemeinde oder habe ich es gelernt, alltäglich Gott anzubeten? Höre ich sein Wort, gleich lesen wir auch noch eine Bibelstelle, nur in der Gemeinde? Oder habe ich es gelernt, auch im Alltag zu machen? Habe ich es gelernt, im Alltag in die Gegenwart Gottes hineinzukommen und zu taumeln und in seinem Frieden zu sein? Oder habe ich es antrainiert, nur in der Gemeinde zu machen? Das ist wichtig. Wenn wir nur die Hände in der Gemeinde heben, haben wir es antrainiert, in der Gemeinde die Hände zu heben. Aber wenn es in unserem Alltag ist, ist es ein Lebensstil, eine Lebenseinstellung. Das ist da, worum es Gott geht. Wenn du den Namen Jesus nur in der Gemeinde verwendest, hat es keine Kraft. Wenn du nicht gelernt hast, diesen Namen zu gebrauchen in deinem Alltag. Es geht in allen Bereichen um unser ganzes Leben, nicht um Sonntag. Ich weiß nicht, warum ich darüber jetzt so lange reden musste, aber für einen wird es sein. Aber versteht ihr, was ich meine? Das macht doch auch den Sonntag attraktiver für uns, wenn wir die Woche über mit dem Herrn gelebt haben. Das macht den Sonntag attraktiv. Ansonsten wird der Sonntag irgendwann zu, wie soll man sagen, unerträglich. Für manche Menschen ist der Sonntag unerträglich geworden, weil die ackern sich die Woche durch und mit ihrem Mann, mit ihren Kindern, mit ihrer Frau, mit ihrer Schwiegermutter, Schwiegervater, Oma, Opa, was weiß ich. Und dann jetzt kommen wir noch Sonntag in die Gemeinde, Arbeit auch noch, Sonntag in die Gemeinde. Was machen Sie denn da? Zipfen Sie im Lobpreis? Oh, ich hab keinen Bock. Oh, ist die Musik wieder so laut? Mensch, oh, so schreierreilend. Was soll man jetzt mal für unsere Nachbarn beten? Oh, Mensch, ey, lass mich doch in Ruhe. Die Predigt, Mensch, wann fängt der an? Ist immer noch die Einleitung. Das dauert alles zu lang. Ich kann das verstehen. Das wird eine Katastrophe. Dann die Leute, die auf die Suche kommen. Ha, preis dem Herrn. Das ist das, was passiert. Verstehst du? Es geht um den Alltag. Es geht um, weil ansonsten ist es das Erträglichste, was es gibt, eine Stunde in der Kirche abzusitzen. Entschuldigung, ich möchte keine Kirchen beleidigen. Aber eine Stunde irgendwo abzusitzen. Dann weißt du genau, okay, da hast du einen Zettel und dann ist Schluss und dann ist doch gut und dann ist doch auch mal Feierabend. Dann kann ich zurück in meinen Alltag. Dann verstehe ich nicht, dass die Leute sagen, ich will gar nicht mehr zurück. Ich will hier bleiben. Aber weißt du, warum wollen sie das nicht? Weil geistliche Dinge absterben. und der Feind zieht immer mehr dort hinein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, unseren Alltag auf die Reihe zu kommen, dass wir sagen, Herr, komm in meinen Alltag hinein. Komm in meinen Alltag, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Alltag, ich brauche dich in den normalen Dingen meines Lebens. Damit ich den Sonntag auch wieder genießen kann, wenn alle fröhlich da zusammenkommen. Und damit es echt wird bei uns allen. Und dass wir nicht eine Show abliefern. Jeder von uns kann in bestimmten Dingen einfach eine Show abliefern. Einfach, oh, wie geht es dir? Da fängst du schon an mit der ersten Frage am Sonntagmorgen. Wie geht es dir? Gut, gut, gut! Da geht ein Schalter um bei vielen, die den Parkplatz dann betreten. Halleluja, wie geht's dir? Das ist schrecklich. Auch sowas habe ich live miterlebt. Bin mit einer Familie mitgefahren zum Gottesdienst. Und die haben es wirklich geschafft, im Auto vorm Gottesdienst sich anzuschreien, sich anzubrüllen. Alles Mögliche. Und der Hammer war, ich habe echt gedacht, wie kriegen die das noch hin vorm Gottesdienst? Gar nicht. Die sind dann ausgestiegen, ich bin mit denen hin. Ich wusste, an diesem Sonntag gibt's Abendmahl. Und ich habe gedacht, wie kriegen die das hin? Gar nicht. Die haben das Abendmahl genommen, als wäre es nichts. Und dann sind sie ins Auto gestiegen und die Streitereien gehen weiter. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber da siehst du, dass es möglich ist. Das ist unser Alltag. Und dann, ach Jesus, Halleluja. Und dann wieder ein Alltag. Das ist nicht das Leben, was Gott uns verheißen hat. Das ist nicht, worum es geht, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach. Das ist, hat nichts mit Nachfolge zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir einmal in der Woche die Gemeinde besuchen oder die Kirche, ist mir völlig egal. Auch hier könnten wir Sonntagschristen werden. Ja. Es geht darum, dass wir lernen, ein Leben mit Jesus zu leben in unserem Alltag. Und das ist für jeden von uns herausfordernd. Es bedeutet, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Es bedeutet, Dinge zu etablieren in unserem Leben, die wir vorher nicht gemacht haben. Das ist eine Herausforderung für uns alle, ihr Lieben. An dem Tag meiner Hochzeit kann ich mich daran erinnern, an eine Segnung, die ich echt sehr daneben fand. Wir standen da als Hochzeitspaar, die kamen alle, haben uns beglückwünscht und dann kam einer und der hat wirklich wortwörtlich, ich habe das nicht vergessen, weil das war, ich habe alle Segnungen, die mir gesagt haben, ich kann dir nicht eine nennen, aber diese habe ich behalten, weil ich so schockiert war. Die habe ich nicht vergessen. Frag mich, was die anderen gesagt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber der kam und hat gesagt, genieß die Zeit. Irgendwann kommt der Alltag. Und ist weggegangen. Wow. Kein glücklicher Ehemann. Und dann habe ich so, die Gebete von mir waren dann folgendes. Gott, bist du ein Gott des Alltags? Ich muss das jetzt echt wissen, bist du ein Gott des Alltags? Weil wenn der Alltag kommt, ach du meine Güte, der Alltag kommt. Und ich war echt schockiert, weil ich gedacht habe, das sagt er mir, der Alltag kommt. Und ich wusste dann aber, nein, Gott ist ein Gott des Alltags. Dann habe ich oftmals, das erste Ehejahr habe ich immer gefragt, wo ist er denn? Der Gott des Alltags ist gerade nicht da bei mir. Aber weißt du, wir hatten nicht diese, die Erkenntnis steigt ja immer. Klar hatten wir Ehevorbereitung gehabt und dies und das. Aber weißt du, ich bin immer froh, wenn in der Gemeinde Dinge wachsen und ich kann heute sagen, die Ehevorbereitung, die wir mit Susi und Christian gemacht haben, ist die beste, die wir jemals gemacht haben, weil die Erkenntnis einfach wächst. Tut mir leid für alle anderen Paare. Hat nichts mit euch zu tun, war mit uns. Sorry. Aber das ist die Erkenntnis wächst einfach und du gibst dann andere Ratschläge, ne? Müssen wir nochmal updaten, ne? Was für Ratschläge haben wir gegeben? Aber es kommen andere Dinge einfach dazu, wo du einfach denkst, ah, okay, das und das, man wächst ja mit diesen ganzen Dingen. Und weißt du, das ist einfach, worum es mir heute geht, wenn wir über Freundschaft jetzt anfangen zu predigen. Über Freundschaft. Freundschaft entwickelt sich genauso im Alltag. Freundschaft entwickelt sich nicht Sonntagmorgen im Gottesdienst. Wir denken, ja, aber das ist doch mein Freund, der sitzt doch immer neben mir im Gottesdienst. Viele Freunde. 1. Samuel 17, 57. Als David zurückkehrte, nachdem er den Philister erschlagen hatte, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul und er hatte den Kopf des Philisters in seiner Hand. Was hat das mit Freundschaft zu tun? Warte, jetzt kommt's. Und ich habe zu weit vorher gelesen. Das kommt jetzt. Das ist echt ein Versehen. Das, habe jetzt selber überlegt, was war Vers 58.
Auf den Schreck, erstmal was trinken.
Und Saul sagte zu ihm, wessen Sohn bist du, junger Mann? David antwortete, der Sohn des Knechtes Isai, des Bethlehemitas. 1. Samuel 18, Vers 1. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Hier sehen wir etwas Interessantes. Bitte nicht falsch verstehen, es gibt natürlich auch eine ungesunde Seelenbindung, aber die ist hier nicht, von der ist hier nicht die, um die geht es hier nicht. Das hat nichts mit dem Thema oder mit der Passage jetzt hier zu tun. Wir sehen hier anhand von der Freundschaft von David und Jonathan, wie Freundschaft zum Beispiel entstehen kann. David sprach mit Saul. Und als David fertig geredet hatte, verband sich Jonathans Seele mit David. Interessant ist, weißt du, wir können uns verlieben durch Worte, durch Dinge. Ja, als Jermaine war ja in der Gemeinde auch, wo ich hingegangen bin, als ich 18 war, oder als ich mich bekehrt habe mit 18. Und wisst ihr, wann ich zum ersten Mal mich richtig verliebt hatte in meine Frau? Das war in der Jugend gewesen, als sie gebetet hat. Wenn alle unsere Augen zu und sie fing an zu beten und etwas geschah in meinem Herzen und ich machte die Augen auf und sagte, wer ist das? Die war schon immer da in der Jugendstunde, aber zum ersten Mal sahen meine Augen meine zukünftige Frau. Und so wie sie Jesus angebetet hatte, wurde mein Herz so berührt. Ich habe gedacht, wow, was für eine Frau. Das ist das, was ich jedem Single wünsche. Dass du deinen Mann oder deine zukünftige Frau nicht irgendwie, was weiß ich, kennengelernt, der stolpert da rum und oh, wie süß, sondern, dass du merkst, boah, der liebt Jesus. Der hat eine Liebe zu Jesus. Der will alles für ihn geben. Wie wunderbar ist das? So ging es mir und so ist es hier mit Jonathan und David. Die Seele Jonathans verband sich mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Hier sehen wir, wie sich einfach eine Freundschaft entwickelt, einfach unter Männern. Ja, und das möchte ich auch einfach dir sagen, du kannst Freunde haben oder ihr Frauen, ihr könnt Freundinnen haben. Das kann sich entwickeln. Wir sehen hier eine Begebenheit, wo beide wussten, dass der Herr sie zusammengeführt hat. Also hier sehen wir, der Herr ruft Freundschaften ins Leben. Wir können Freundschaften versuchen zu erzwingen, aber der Herr ruft Freundschaften ins Leben. Es ist sehr interessant, wenn du so Erweckungsstories liest, wie manchmal jemand, der gepredigt hat, sich mit einem Lobpreiser verbunden hat und dann war der Lobpreiser da, der hat den Teppich bereitet und dann kam der Evangelist und der hat dann die Menschen die Seelenernte eingefahren. Das ist ganz, ganz spannend. Das lese ich gerade über einen Mann Gottes in der Erweckungsgeschichte. Und da haben die sich verbunden einfach und die haben gesagt, hey, wir profitieren voneinander. Unsere Dienste profitieren voneinander. Lasst uns doch zusammen machen, eins machen. Und es kam einfach durch eine Begebenheit, durch eine zufällige Begebenheit, wo er einfach einen Lobpreis gemacht hat und er hat angefangen zu predigen. Was für eine Salbung, kann ich direkt einsteigen? Wunderbar, Halleluja. Müssen wir öfter machen. Und der Herr ruft solche Dinge, inszeniert manchmal Dinge, wo du merkst, boah, das ist gewaltig. Was passiert hier? Was geht hier einfach ab? Jonathan und David schlossen einen Bund, Vers 3, weil er ihn lieb hatte, wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, sein Bogen und seinen Gürtel. Hier müssen wir verstehen, wir denken jetzt, was geht da ab? Wir müssen verstehen, sie schlossen so einen Bund. Ein Bund hatte damals immer eine Bedeutung, weißt du, das, was du brauchst, was ich habe, ich gebe dir. Das, was du hast, was ich brauche, gibst du mir. Ein Bund. Ein Bund haben wir mit Gott geschlossen. Guck mal, die ganze Himmelswelt ist uns offen. Und er hat viel mehr wie wir. Wie könnten wir das aufwiegen? Was könnten wir ihm bringen? Was könnten wir für einen Ausgleich ihm geben, außer unser Herz? Aber noch nicht mal, das haben wir selber kreiert. Das hat er sogar schon gemacht. Also, hier sehen wir, es ist so, so interessant, wie sich einfach Freundschaften entwickeln können, wenn Gott da einfach auch mit drin ist. Wir haben letztes Mal auch gehört, den Vers 13 aus dem Johannesbrief, größere Liebe, oder Johannes Evangelium, Entschuldigung, größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben hingibt für seine Freunde. So, das ist ein Punkt, den wir auch bei Jonathan sehen. Er gab sein Leben gerne hin für David.
Er hat gesagt, da ist zwar mein Vater, der ist echt stinkig auf dich, aber ich will dir helfen. Natürlich sehen wir am Ende leider, dass Jonathan nicht diesen Sprung schaffte und sagte, ich stelle mich nicht mehr oder ich mache dieses Spielchen nicht mit meinem Vater mit, sondern ich gehe weg und ich ziehe mit dir mit, David. Das wäre seine Bewahrung gewesen von Jonathan. Aber da Jonathan gesagt hat, nee, er bleibt dann doch da, war das nicht der Plan, wie wir das aus der Bibel auch sehen können, ist nicht mein Thema, aber das war nicht der Plan Gottes mit Jonathan. So, und auch in der Gemeinde, es ist wichtig, dass wir verstehen, Freundschaft bedeutet nicht, wir fordern und der andere, der mein Freund ist, muss immer geben. Hier sehen wir an Jonathan und David dieses Beispiel. Weißt du, er gab ihm was, David gab ihm auch was. Das war einfach eine echte Freundschaft, die wir auch von letzter Woche nochmal in Sinn rufen können, wie es mit Gott ist. Gott sagt, ihr seid meine Freunde und er gibt uns Dinge, aber gleichermaßen ist es bei uns, wir geben ihm unser Herz. Wir kommen zu ihm täglich. Halleluja, so wunderbar, gibt im Alten Testament eine Stelle über Opfer, wo steht, du sollst nicht mit leeren Händen zum Herrn kommen. So ist es auch immer noch heute so, wir kommen nicht mit leeren Händen zum Herrn, sondern wir geben ihm unser Herz, wir kommen und ja, geben uns ihm hin. So, Freundschaft, kann man sagen, ist ein Dienst an den anderen. In einer Freundschaft oder in einer biblischen Freundschaft profitiert niemals immer nur einer. Das ist keine Freundschaft. Das funktioniert nicht, das geht nicht. So, was wir lernen müssen, so ein paar Dinge möchte ich gerne einschieben, die ich aus meiner Praxis auch gelernt habe. Ein Freund ist kein Schüler. Du magst Bibelwissen haben, so viel du willst, aber wenn du da einen Freund hast, behandle ihn nicht als Schüler. Ein Freund ist ein Freund und nicht ein Schüler. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich in dieser Lage war, dass da ein Freund war, wo ich aber gedacht habe, ich weiß ja so viel mehr wie er und er mich zurechtgewiesen hat. Ich habe gesagt, wie wagt er es, mich zurechtzuweisen? Das war was Belangloses, so belanglos, dass ich es vergessen habe. Schon Jahre her, aber es war eine Kleinigkeit. Aber was ich mir behalten habe, war mein Ärger. Aber Freunde dürfen sich zurechtweisen, weil sie Freunde sind. Aber wenn du einen Freund wie einen Schüler behandelst, ist das natürlich dann was anderes. Genauso, was mir auch wichtig ist ein Punkt, einen geistlichen Vater vorstellt, als Freund zu behandeln, ist auch genauso wenig gut. Auch das habe ich gesehen, da war jemand Mann Gottes und da war jemand, der war eigentlich wirklich total Schüler. So, und irgendwann hat er aber gedacht, ja, ich habe ja Kontakt mit dem Mann Gottes und kann dem auch schreiben und was weiß ich, das ist ja mein Kumpel. Und dann hat er diesen Mann Gottes nicht mehr als geistlichen Vater, sondern als Kumpel, als Freund gesehen. Und irgendwann kam das, dass dieser jemand dann diesen verachtet hat. Dann hat er irgendwas gesagt als geistlichen Vater, einen super Ratschlag. Und er sagt, was will der mir denn sagen? Ich bin doch viel weiter wie der. Und das sind so Punkte, einfach zwei Dinge, die ich einschieben möchte, die mir einfach selber sehr wichtig geworden sind. Weißt du, ein Jungspund im Glauben kann einen geistlichen Vater nicht zu seinem Freund erklären. Er kann das schon machen, aber es wird ihn nicht viel weiterbringen. Das ist ein Unterschied. Einen Freund nicht als Schüler zu behandeln, aber auch einen Freund oder jemand, der geistlichen Vater ist, einfach zu sagen, ach, das ist mein Kumpel. Das sind zwei Dinge, die einfach kippen können. Okay, vielleicht kannst du damit anfangen. Wenn nicht, schreib es dir auf, es wird dir irgendwann weiterhelfen. Mir hat es weitergeholfen. Was kann ich dafür tun, um Freunde in der Gemeinde zu finden? Was kann ich da machen? Bitte schreib kein Schild, schreib nicht in die WhatsApp-Gruppe von BZG, suche noch einen Freund. Ne? Bin 37, verheiratet, hab Kinder. Meine Frau geht nicht mit mir Bowling spielen, aber ich würde gerne, ist jemand da. Wir können viel natürlich, ja, okay. Bete doch erstmal, dass der Herr Freundschaften ins Leben ruft. Das ist doch ein super Schritt. Dass du einfach sagst, Herr, ich will gern einen Freund haben und bitte, wenn du nicht gelernt hast, ein Freund Gottes zu werden oder zu sein, dann willst du einfach nur jemanden, mit dem du vielleicht tratschen kannst. Wenn du gelernt hast, ein Freund Gottes zu sein, dann ist es nicht so, dass du sagst, oh, ich brauche unbedingt jemanden, da einen Freund, weil, was weiß ich, sondern du hast die Ruhe, weil du weißt, du bist ein Freund Gottes. Und du sagst einfach, es wäre schön, noch einen Freund Gottes zu haben. Mit dem man was tun kann, was machen kann. Was? Werden wir auch noch dazu kommen. Beten und tun. Nicht vorm Telefon sitzen. Bete nicht und dann ruft keiner an. Und viele machen das und warten ihr Leben lang und gucken aufs Handy
und nichts passiert. Keiner meldet sich, keiner will mein Freund sein. Keiner will. Ne? Nein, das machen wir nicht, sondern, weißt du, das war auch so, wie soll man sagen, weißt du, wenn man Freundschaften haben will, muss man auch erstmal investieren, man muss gucken, ja, was kann ich denn tun? Sprech Einladungen aus, bitte, 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 bitte. Das haben wir auch erlebt. Da ist jemand, der ladet dich dann mal ein und das ist mein Freund. Das war doch nur ein Essen. So, weißt du, die Dinge müssen sich entwickeln. So, wenn du jemanden zum Essen einlädst, kann das auch einfach nur ein Essen vielleicht sein. Und bitte nagle den dann nicht fest. Sonst kommst du nächste Woche wieder. Wieso? Wir sind jetzt Freunde. Warum? Wir haben zusammen gegessen. So, das meine ich nicht damit. Weißt du, solche verkrampften Dinge, wir haben die echt erlebt, solche Dinge. Du kannst in der Gemeinde, wenn, es gibt in der Welt gibt es Dinge, die erlebst du nicht, aber in der Gemeinde. In der Gemeinde gibt es Dinge, die erlebst du niemals in der Welt. Das ist, was ich festgestellt habe. Verrückte Dinge. Wirklich verrückte Dinge. Wirklich verrückte Dinge. Ich erinnere mich gerade, kam, liebes Mädel. Wirklich, liebes Mädel. Aber nicht mein Typ. Kam zu mir, war ich noch Single. Ich hab die nur nach Hause gefahren, habe ich gedacht. Und dann hat die gesagt, ich muss dir was sagen, Stefan. Und ich habe schon gedacht, Mann, verlass das Auto, aber es ist dein Auto. Das war mein, ich kann dir nicht verlassen. Und hat die gesagt, weißt du, der Herr hat mir was gesagt. Okay, der Herr hat mir gesagt, wir sollen heiraten. Okay. Was soll man darauf sagen? Stellt euch mal vor, so eine Situation, das war nicht lustig damals. Das war überhaupt nicht lustig. Ich meine, ich war frisch bekehrt, ich wollte für den Herrn gehen. Verstehst du? Jetzt sagt mir deine Frau, das ist vom Herrn. Und ich habe mir überlegt, muss ich das Opfer jetzt bringen? Aber weißt du, wenn wir jetzt zurückgehen auf Freundschaften, weißt du, wir können Einladungen aussprechen, aber bitte verhalte dich nicht so komisch. Der hat mir gesagt, wir werden allerbeste Freunde. Wir müssen in eine Gelassenheit reinkommen und auch wenn du denkst, der sollte mein Freund sein, wenn der keine Lust hat, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist ganz wichtig. Also wir sind alle Geschwister. Das ist erstmal ein Punkt, auf dem wir stehen. Wir sind alle Geschwister, aber jeder von uns kann nicht so viel Zeit investieren in jeden. Ich meine, viele von euch, die auch in der Gemeinde mitarbeiten, ihr wisst, wie das ist. Ihr denkt, manchmal ist es für uns schwierig, allein einen Termin zu finden für manche Dinge. Wenn ich alleine denke, jetzt erweiterter Leiterkreis und so weiter, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne, mit unserem prophetisch begabten Treff, da läuft's ja auch so, da sind wir im Überlegen, was können wir dann für einen Termin? Ach, in 2 Monaten, da wird es klappen. Und dann sagt der eine, da wird's nicht klappen. Also das ist gar nicht so einfach. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, auf der einen Seite, ich werde da gleich nochmal deutlicher, sind wir alle Geschwister und es ist völlig in Ordnung und das ist völlig okay und keiner ist irgendwie mehr Geschwister wie der andere. Wir sind alle Geschwister, du kannst nicht mehr sein. Und wenn du sagst, aber ich bin der große Bruder ist Jesus. Also ich kann Einladungen aussprechen, Gastfreundschaft. Ich schaue vielleicht auf gemeinsame Hobbys. Was können wir vielleicht zusammen machen? Da kannst du, hey, hast du Lust mal das zu machen? Und dann bitte auch nicht wieder, machen wir das nächste Woche nochmal. Sondern guck, wie sich die Dinge einfach entwickeln. Wie du das einfach machst. Ich genieße das so sehr, zum Beispiel mit dem Christian, das ist mein Trainingspartner. Bin ich so happy drüber, weil ich wäre sonst so eine faule Socke. Ne? Und ich habe das so schätzen gelernt, mit ihm zusammen zu trainieren. Und das tut so richtig gut. Und während dem Training hat man noch geistliche Gespräche. Man will ja nicht nur, dass auch die geistlichen Muskeln wachsen und so weiter. Und das entwickelt sich einfach so cool raus. Ne? Manchmal trainiert man, oh, weißt du, ey, letztens ein Traum oder dies. Und das ist so herrlich. Und es tut einfach gut, sich auszupowern. Weißt du, das ist das, worauf kannst du schauen. Ist da vielleicht jemand, der auch irgendwie Interesse hat? Das hat sich damals entwickelt, dass der Christian einfach mal gefragt hat, hast du mal Lust zu laufen? Habe ich so gedacht, nee. Laufen finde ich blöd. Ich meine, ich habe ein Auto. Weißt du, warum soll ich laufen? So. Und auf jeden Fall, ne, hat er aber gesagt, ey, das wird doch cool und so mal laufen und so. Und habe ich so, echt, ich muss das ja sagen, ich habe dann so ihm zuliebe, habe ich gedacht, ey, komm, dann läufst halt einmal mit. Und dann bin ich dann so gelaufen, das war so anstrengend. Ich habe gedacht, ey. Und dann hat der Christian gefragt, hast du Bock nochmal zu laufen? Pff, können wir nochmal machen irgendwann, ja. Ne, aber jetzt finde ich das schön. Jetzt laufen wir zusammen, trainieren zusammen. Und das ist herrlich. Und das hat sich einfach so entwickelt. Das war nicht irgendwie so, weißt du. Und ich hatte echt keinen Bock gehabt am Anfang. Ich hatte echt keinen Bock. Stimmt's?
Ne, und dann hatte ich mal was an der Achillessehne ja gehabt, ne, konnte ich ein halbes Jahr nicht laufen, ne? Ne, der Christian immer, kannst laufen? Nee, ich hab da, das geht nicht, ne? Aber dann habe ich das irgendwann schätzen gelernt und habe gesagt, wow, das ist gut. Und so können sich Dinge entwickeln, dass der Herr das einfach inszeniert. Aber weißt du, ich hätte ja auch sagen können, ja, laufen und Sport und hallo, lass mal lieber Bibel lesen und beten. Aber wie wunderbar ist das jetzt, weißt du, trotzdem in dem, und das finde ich cool, weißt du, da Christian sich ausstreckt, ein Freund Gottes zu sein, genauso wie ich zu sein, und jetzt können wir trainieren, etwas scheinbar Karamasikian, und das ist so geistlich. Und das ist cool. Du tust normale Dinge. Weißt du, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre im Namen Jesus. Du kannst ein Essen haben. Okay. Als vor 2 Monaten das Fest zu uns zum Frühstück kommt, das war das beste Essen, das ich je hatte. Ich musste aufpassen, dass ich nicht vom Stuhl fliege von der Salbung. Und du hast einfach nur gegessen und geredet, aber Gott war da. Das ist so herrlich und so wunderbar. Und weißt du, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zum Namen Jesus. Weißt du, die Freunde ist nicht irgendwie so, wie damals, da klingelt jemand, hast du Lust zu spielen? Sondern, weil manche haben dann so eine Vorstellung und denken, was bedeutet jetzt ein Freund oder was macht er da? Vergiss das bitte. Das ist nicht davon, von was ich rede. Weißt du? Natürlich, es war damals echt einfacher, das muss ich zugeben, wenn da jemand geklingelt hat und hast du Lust zum Spielen? Oh ja, ich komm raus. Das war herrlich. Ne? Heute irgendwie, hast du Lust? Ne? Und dann das Kind, Papa, du wolltest doch. Ja, und ne? Das ist natürlich eine andere Situation wie früher. Ne? Heute muss man ein bisschen mehr planen als damals. Natürlich kommt das hinzu. Ne? So. Aber worauf es geht, ist einfach, du kannst gucken, was für selbe Hobbys sind da. Oder haben sie Kinder oder wie auch immer, was passt da zusammen, was können wir mal zusammen machen oder wie auch immer. Nimm das doch einfach als Vorwand und guck doch einfach, was passiert. Ich weiß, ich werde darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Sei offen für andere, die sich um dich bemühen und hab deine Augen nicht nur auf die, wo du dich bemühst. Oftmals ist es so bei Menschen, die sagen, ich will den zum Freund haben. Und da sind andere, die sagen, hast du Lust, was zu machen?
Nein.
Sag mal, hast du Lust, was zu machen? Nein. Den. Dich. Hast du was Lust zu machen? Nein. Egal. Und das ist dann auch ein Problem. Da sind andere, die bemühen sich, aber du hast nur diese bestimmte Person im Blick. Daraus entwickelt sich irgendwann Habsucht und Eifersucht. Weil dann kommt jemand zu der Person, sollen wir was machen? Ja. Was? Feind. Das sind Dinge, weißt du, du denkst vielleicht, das hört sich alles lustig an, was ich sage. Das sind Dinge aus dem Alltag gegriffen, die wir erlebt haben im Gemeindeleben. Das sind nicht irgendwelche Fantasien. Das ist das, manche davon hören sich echt komisch an. Aber glaub mir, in den Situationen, wo die Leute drin sind, das ist nicht komisch für die. Es ist wirklich einfach, weil die Leute nicht gelernt haben, wie das funktioniert, wie das ist. Oder dann auch, mit denen haben wir mal was zusammen gemacht, jetzt müssen wir doch immer. Und warum wollten die nicht? Und haben die ein Problem mit uns vielleicht? Schatz, frag du. Weißt du, es geht einfach um eine Entwicklung, wo man auch sieht, der Herr inszeniert da was. Und das ist wunderbar und das ist toll. Und sprich auch nicht zu früh von Freundschaft. Oftmals habe ich da so auch mitgekriegt, Leute sagen, und das sind meine Freunde, und das sind meine Freunde, und das sind meine Freunde. Weißt du, Freundschaften entwickeln sich. Als du deine Frau oder deinen Mann kennengelernt hast, standst du nicht daneben und sagst, wir müssen jetzt heiraten. Das hat sich entwickelt. Und hättest du das so gemacht, hätte der andere wahrscheinlich gesagt, ich glaube nicht. Die Dinge entwickeln sich. Auch manchmal verändern sich die Freundschaften. Weißt du, wenn du überlegst, vielleicht hast du früher mal Freundschaften gehabt, wo du denkst, die sind heute nicht mehr so, ich mache mit anderen was oder wie auch immer. Ja, da kann sich auch etwas entwickeln oder verändern, das ist auch nicht schlimm. Ich denke, wir müssen so eine Ruhe und Gelassenheit hineinkommen, auch in der Gemeinde. Ja, und eine Herzenshaltung, die einfach wichtig ist, auch man sollte dienen und sich nicht dienen belassen. Das nur bedienen lassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Eine Herzenshaltung eines Dieners. Aber das kommt alles, wenn wir es gelernt haben, ein Freund Gottes mehr und mehr zu sein. Dann kommen diese Dinge einfach dort auch in unser natürliches Leben hinein. Andere nicht zur Freundschaft zwingen oder unter Druck setzen. Auch ganz wichtig. Du kannst natürlich
erreichen, dass jemand was mit dir macht. Das läuft dann irgendwie so ungefähr ab. Haben wir auch schon erlebt. Ruft jemand an. Ja, sag mal, wir wollten das und das machen. Habt ihr Lust? Oh nee, heute nicht. Wieso, was macht denn ihr? Heute wollten wir... Und dann fängst du an, dich zu rechtfertigen. Das ist das Erste schon. Ne? Da hat der andere dich schon. Wir wollten heute echt was mit den Kindern. Ach, das ist super, das ist super. Wir haben auch was vor, da werden sich deine Kinder richtig freuen. Ja, weißt du aber eigentlich... Ach komm! Ja, aber ihr wollt es euch jetzt nicht hängen lassen. Na gut. Schatzi, wir machen heute was mit denen und denen. Wieso? Wir wollten doch was anderes machen. Also, wenn, musst du absagen. Nee, na gut, dann machen wir. Die anderen sind happy und die freuen sich und wir haben was zusammen gemacht. Wunderbar. Nächste Woche klingelt wieder das Telefon. Hallo? Hallo? Oh, ich hätte auf die Nummer gucken sollen. Was macht ihr? Wir wollten heute, wollten wir eigentlich da und dahin fahren. Wie lange denn? Ja, so 2-3 Stunden. Ja, dann können wir danach noch was machen. Ja, du, das wollten wir aber echt dann mal irgendwie ruhig machen. Ach komm, ruhig, das kannst du auch noch später machen. Das sind Dinge, weißt du, lernen Nein zu sagen. Und wenn jemand mit deinem Nein nicht umgehen kann, ist es sowieso fraglich, ob das mal ein guter Freund sein wird für dich. Weil Freunde lernen, ein Nein zu akzeptieren und zu sagen, hey, es ist wunderbar, dass du was mit deiner Familie machen willst. Das Gespräch läuft dann ungefähr so ab. Habt ihr Lust, was zu machen? Ey, eigentlich wollten wir heute echt voll mit unserer Familie machen. Ey, das hört sich richtig gut an. Kümmere dich um deine Familie, das ist super. Ey, ich segne dich. Das ist echt toll. Warum fragst du eigentlich? Ich hätte euch jetzt eingeladen, aber du, das muss nicht sein, das ist alles in Ordnung. Was würdet ihr denn machen? Wir würden das und das machen. Ich überleg's und ich rede mit meiner Frau, vielleicht melden wir uns später. Eine ganz andere Sache, eine ganz andere, das ist freisetzen, zu sagen, du kannst machen, was du willst. Willst du Zeit mit deiner Familie haben? Okay, aber wenn, meldest du dich einfach, wenn nicht, dann nicht, dann ist okay. Und nicht am nächsten Tag anrufen, oh, wir hatten so eine tolle Zeit. Was habt ihr denn gemacht? Gefahren, oh. Versteht ihr, was ich meine? Wir kommen in Normalitäten rein, die freisetzend sind. Und da hast du auch Lust, was mit Leuten zu machen. So, also das ist das, wie sich das einfach entwickeln kann. Ganz, ganz praktisch. Freundschaft ist niemand freisetzend und niemals manipulierend. Freundschaft ist immer freisetzend und niemals manipulierend. Zu dem Punkt eben. Können wir nicht alle beste Freunde sein? Ist das möglich? Alle Hirten, weißt du, in diese ganze Zeit, die wir haben, ist es manchmal herausfordernd, wenn du eine Freundschaft hast. Vielleicht 2, 3, je nachdem, wie viel du zu tun hast. Ne? Aber das ist zeitintensiv, weil Freundschaft bedeutet, Zeit zu investieren. Herzensaustausch zu haben, die Herzen kennenzulernen. Bei einem Freund wirst du Dinge sagen, die du einfach nicht jedem sagen kannst oder sagen möchtest. Das haben wir schon letztes Mal in der Predigt gehabt, wie Gott einfach, was Gott über Freundschaft sagt. Weißt du, jeden Sonntag geht es mir ungefähr so. Der Gottesdienst ist rum und am liebsten würde ich mit jedem Einzelnen von euch reden. Das wäre so toll. So, und dann hast du meistens am Sonntag, schaffst du so 2, wenn es hochkommt, 3 Gespräche. Kommt immer drauf an, wer mit einem redet. Ne? Mein Master, ein Gespräch. Ne? Es kommt immer drauf an. Ne? Ist nicht bös gemeint, ist halt einfach so. So. Und dann, ne, wenn ich dann aufstehe, ne, dann, oh, jetzt hätte ich Lust auf einen Kaffee. Manchmal ist auch noch einer da. Und manchmal ist schon alles vorbei. Wo sind die? Parkplatz ist leer. Meine Kinder, können wir endlich fahren? Oh. So, ne? Und, ne? Dann ist vorbei und dann denke ich mir, ach, ich hätte doch gern mit dem geredet, mit dem. Aber weißt du, das ist alles Zeit, die dann so schnell weg ist. Und ich denke, jedem von euch geht das auch so, dass man so denkt, oh, ich hätte auch gern mit dem gesprochen oder mit dem gesprochen. Du kannst ja nicht einfach sagen, geht's dir gut? Ja, gut. Alle gesprochen, Halleluja, alles so, alle ermutigt. So, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das, weißt du, manchmal wünsche ich mir schon so diese Salbung einfach bum, 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 bum. Ich bin der Erste, der fahren kann. Ne? Und alle sind ermutigt. Alles ist schön. Alles ist super. Ne? Das ist so herrlich. So. Aber ne? So ist das ja in der Regel nicht. Noch nicht. Und das wär's. Ne? Dann komme ich nächste Woche Sonntag wieder. Parkplatz immer noch voll.
lagen eine Woche in der Herrlichkeit. Halleluja.
Es bedeutet Zeit. Das ist, was ich mit all dem sagen möchte. Es bedeutet Zeit. Zeit, die wir investieren können. Ja. Und es ist einfach, ja, einfach aber auch wichtig, dass wir uns trotzdem diese Zeit nehmen. Ne, wie ich das schon angesprochen habe mit Christian, ich finde das total gut. Wir haben da einfach diese Zeit, ne, und auch als Ehepaar treffen wir uns und haben Herzensaustausch. Und es ist einfach so heraus entstanden aus Laufen, was ich gar nicht wollte. So, weißt du, aber das sind einfach so Dinge, sei offen. Sei einfach offen und dann kommen vielleicht Dinge auf dich zu, wo du denkst, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber dann kommt das auf einmal und dann hast du Spaß dabei. Das Spaß, manchmal, wenn wir dann vorher trainieren, sage ich zum Christian, soll mal laufen. Und dann sagt er, Christian jetzt. Letztens hat er gesagt, soll ich noch eine Runde? Ne? Da hat sich schon was entwickelt halt, ne? Ja. Du stell dir das mal vor, hat der Herr mich verändert, ne? Du denkst vielleicht, aber was hat das mit Geistlichkeit zu tun? Aus dieser Normalität heraus hast du manchmal richtig gute geistliche Gespräche. Manchmal ist das dann so, ist mir dann auch schon gegangen, da haben wir über Visionen geredet und dann geht der Christian heim und dann geht mir das nach und ich denke mir, wow, ja Herr, ich will mehr von dir. Und das ist das, was ich schätze an Freundschaften, wo es geistliche Komponenten ist, es bringt dich näher zum Herrn. Du hast Hunger, du gehst nicht nach diesem Treffen nach Hause und denkst, oh, wir haben es überlebt, ja, sondern du gehst und sagst, oh, das war so gut, ich will auch mehr zu Jesus, das war toll. Das ist das, wie ich denke, wie Gott Freundschaften sieht und inszeniert. Nicht, um uns gegenseitig runterzuziehen, sondern uns gegenseitig aufzubauen. Das ist das, was Gott einfach vorhat und was wunderbar ist. Freundschaften sind ein geistliches Thema, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Ich verteidige die Predigt nicht, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach mal sagen, weil es sehr wichtig ist, weil Gott über Freundschaft redet. Ja. Und auch über Kindererziehung. So, ihr müsst mal überlegen, was für ein Seminar machen wir demnächst. Ehe- oder Kinderseminar. Ich habe von außerhalb diese zwei Anfragen. Ich kann mich nicht entscheiden. Also gebt mal bitte Feedback. Aber das sind so wichtige alltägliche Dinge, die sind einfach wunderbar. So, und wenn man das einfach dann mal so guckt, auch bei Jesus. Hatte Jesus denn mit jedem gleich viel Gemeinschaft? Nein. Sogar mit seinen Jüngern hatte er nicht mit allen gleiche Gemeinschaft. Wo steht das? Das lese ich jetzt vor. Es gab Unterschiede bei den Jüngern. So, lass uns da mal ein paar Verse lesen, die wirklich interessant sind. Markus 9, Vers 2. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg.
Ja, und was ist mit den anderen? Ja, das ist doch gemein.
Nö. Jesus hat 3 Jünger genommen und hier steht, für sich allein.
Schon krass, oder?
Stell dir das mal bitte jetzt vor. So, du bist Jünger Jesu. Und jetzt sagt Jesus, ach, dich hole ich mal mit für mich allein. Kommt mal bitte mit. Und dann siehst du, wie sie auf den hohen Berg gehen. Und du bleibst zurück. Wirst du dich so gefühlt? Hast du gesagt, ach, ist mir doch egal. Und dann hast du gesagt, ey, was machen die denn da jetzt? Was erleben die denn da jetzt? Ich weiß nicht, wie so dein Herz wäre, aber ich denke, da würde sich was regen, oder? Und dann, Vers 14, das ist was passiert. Als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Die haben tolle Sachen erlebt, die Jünger haben sich mit anderen Schriftgelehrten rumgeplagt. Ja. Und die 3 Jünger haben da richtig gute Sachen erlebt mit Jesus. Richtig gut, Vision und alles Mögliche und wow, klasse. Schon kraftvoll. Markus 5, 37. Und erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes. Schon wieder. Also das. Markus 14, 32. Und sie kamen in ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Es ist interessant, viele denken, die ganzen Jünger waren so alle beisammen im Garten Gethsemane. Hier gibt es eine Spaltung. Da sind die anderen 1 Jünger und da sind die anderen 3. Und zu diesen 3 sagt Jesus etwas, was er zu den anderen nicht allen gesagt hat. Er öffnet sein Herz und sagt, ich habe Angst. So, es ist interessant, wenn wir das so lesen und sagen, was hat das denn? Weißt du, da war die ganze Volksmenge und Jesus liebte jeden einzelnen Menschen. Weil er ist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Nicht nur für die drei oder für die ganzen Jünger. Er ist für jeden Menschen, für diese, er ist für alle gestorben. Das ist die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die ganze Welt. Verstehst du? Aber hier sehen wir dann, Jesus suchte sich aus all denen, die ihm nachfolgten, irgendwann 12 Jünger raus. Da waren noch mehr. Da standen nicht nur die 12 und hat gesagt, komm mit. Da waren viele, aber aus diesen vielen holte er 12. Und aus diesen 12 waren 3, die besondere Dinge nochmal erlebten. So, es ist sehr interessant, uns das anzusehen, weil hier etwas klar wird. Weißt du, wir sehen nicht, dass Jesus irgendwann sagt, sorry, weißt du, ich mache mit den 3 jetzt mehr als mit euch, das tut mir echt leid. Die haben echt tolle Dinge gesehen, die ihr nicht gesehen habt, sorry. Es tut mir wirklich leid, das mache ich nicht nochmal. Jesus hatte kein schlechtes Gewissen dabei. Das war völlig in Ordnung für ihn zu sagen, die 3 erleben was die anderen nicht erleben. Das hatte nichts damit zu tun, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mit euch oder mit dem oder was auch immer. Es ist so wichtig zu verstehen, auch in unserem Leben, weißt du, wir können nicht mit jedem die intensive Freundschaft leben, die wir gerne haben wollen oder möchten. Das funktioniert nicht. Und das ist aber auch nicht schlimm. Das ist, was wichtig ist. Und das hat auch nichts damit zu tun, wenn du jetzt denkst, ja, und der trifft sich mit dem und hat ein Problem mit mir oder was weiß ich. Das sind Dinge, wie der Feind oftmals kommt und arbeitet und versucht, da Dinge irgendwie reinzubringen. Wir müssen in dieser Geschichte einfach lockerer werden und nicht so verbissen und zu sagen, weißt du, der Herr wird Dinge einfach inszenieren. Wir beten dafür, wir sind offen dafür. Man kann mit jemandem mal essen gehen oder was weiß ich machen. Du kannst auch einfach bitte jetzt keine Angst haben vor Einladungen des Essens gehen. Wenn jetzt jemand aus der Gemeinde anruft und sagt, hey, hast du mal Lust zu essen? Oh nein. Bitte, ich will euch jetzt keinen falschen Floh ins Ohr setzen. Du kannst mit jedem essen gehen. Ich gehe gerne mit Menschen essen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, kannst du gerne essen gehen. Das bedeutet nicht zwingen. Das war nur ein Beispiel. Seid frei, miteinander essen zu gehen. Ohne Hintergedanken. Ich musste das jetzt sagen, weil es gibt immer einen. Das ist, was ich gelernt habe. Es gibt immer einen. Genau, es gibt sogar immer einen, auch wenn man sagt, das und das dürft ihr nicht machen, macht das nicht. Gibt es auch immer einen. Interessant, ne? So, also Freundschaft entwickelt sich. Wir sind offen dafür. Das sind einfach so Punkte, die wir beherzigen können, die wir machen können. Und weißt du, das ist das auch, wie das entsteht. Einfach, indem man Dinge tut und die Dinge entstehen einfach. Und man muss nicht irgendwie kompliziert oder was weiß ich. Und weißt du, ich möchte noch ein paar Punkte sagen. Was tun Freunde miteinander? Freunde reden Gutes übereinander. Saul nun redete mit seinem Sohn Jonathan, mit all seinen Knechten, dass er David töten wollte. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte großen Gefallen an David. Und Jonathan berichtete es David und sagte, mein Vater Saul sucht dich zu töten. Nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich. Ich aber will hinausgehen auf dem Feld, neben meinem Vater stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht und es dir berichten. Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David. Jonathan ging nicht zu seinem Vater und sagte, also das ist David, ne, das ist echt eine krasse Nummer, ne, findest du auch, ne, oder was denkst du? Jonathan handelte mit einer List natürlich, er wollte rausfinden, was er denkt, sein Vater, aber er redete nur Gutes. Nur Gutes über seinen Freund, das Beste von David, und sagte zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David, denn er hat sich nicht an dir versündigt und seine Taten sind sehr nützlich. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel einen großen Sieg verschafft. Du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Willst du dich an unschuldigem Blut versündigen, dass du David ohne Ursache tötest? Und Saul erhörte auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, wenn er getötet wird und so weiter. Und er rief Jonathan David und Jonathan berichtete ihm all diese Worte und Jonathan brachte David zu Saul und er diente ihm wie früher. So, hier siehst du, Jonathans Freundschaft zu David war stärker als zu seiner eigenen Familie. Das ist interessant, ne? Wie funktioniert das? Durch eine inszenierte Freundschaft Gottes. Und er stand hinter David.
Jonathan wusste, dass sein Vater David hasste von ganzem Herzen, aber er redete nur Gutes über David und riskierte den Zorn seines Vaters auf sein eigenes Leben. So, er stand zu seinem Freund. Das ist so ein Punkt. Freunde reden Gutes übereinander. Reden nicht hinter dem Rücken. Oder dieses Beispiel, das ist auch, ich weiß, von manchen geht das so. Dann, so habe ich das auch kennengelernt. Ne? Dann sind Leute so beisammen, haben eine angeblich so gute Zeit und dann kommt die Heimfahrt. Der war komisch, oder? Ja, total komisch fand ich auch die Gespräche allein. Was sind das für Leute? Und du denkst, das war doch alles so super, das war doch alles so gut. Das ist nicht, was in einer Freundschaft sich abspielt. In einer Freundschaft ist transparent und man sagt, was man denkt und man macht das nicht hinter dem Rücken zu reden. Man sollte man generell nicht machen. Aber das ist eine Grundlage von Freundschaft auch. Gott sagte, ich will Sodom vernichten. Sollte ich das nicht mit David absprechen? Sollte ich wie hieß der? Was habe ich gesagt? Ach, mit Abraham. Abraham, geschichtlicher Zeitsprung, ups. Sollte ich das nicht mit Abraham absprechen? Und weißt du, da war das Essen gewesen und dann wollte er gehen. Und er sagte, nein, ich muss das vorher besprechen. Ich kann das nicht hinter seinem Rücken machen. Das geht nicht. Das ist das, worum es in einer Freundschaft geht. Und das ist so wunderbar und so herrlich, wenn wir das entdecken und verstehen. So, also wenn jeder von uns in ehrlichen und echten Freundschaften lebt, dann wird es schwer, schlecht übereinander zu reden. Und man trainiert auch sich selbst, über die Wahrheit zu reden und voneinander Korrektur anzunehmen. Das ist das, was in einer biblischen Freundschaft funktioniert. Freunde geben ihr Leben füreinander. Wir haben da schon gelesen, größere Liebe hat niemals als der, der sein Leben hingibt für die Freunde. Also wenn du Not hast oder sagst, ja, ich brauche da echt mal Gebet oder ich brauche da echt jetzt mal ein Ohr, dann sind Freunde füreinander da. So wie wir das auch immer wieder sehen bei David und Jonathan. Wir haben das auch bei Jonathan gesehen. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan. Er sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter. Saul war so böse über seinen Sohn, dass er, man könnte eigentlich so sagen, wie eine Missgeburt, ja? Ja, du Missgeburt. Ja, du missratener, widerspenstiger Sohn. Ich habe wohl erkannt, dass du der Sohn Isai erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. So eine andere Übersetzung sagt, als Saul das hörte, packte ihn der Zorn und er brüllte Jonathan an, du Hurensohn. Also, du siehst, der war richtig sauer auf Jonathan. Warum? Weil Jonathan zu David stand. Und er riskierte sein Leben für David. So, hier siehst du, was für eine Freundschaft das war, ja. Und das ist so heftig. Und dann beschimpft Saul seinen Sohn und David. Und dann heißt es, denn er war, guck mal, hört ihr das an, Jonathan stand vom Tisch in glühendem Zorn auf und aß am zweiten und Neumondstag keine Speise. Warum? Weil er beleidigt war, weil sein Vater ihn Hurensohn genannt hatte? Pass auf. Denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Er hatte dieses alles gehört über sich, was sein Vater über ihn ausgesprochen hat. Aber worum war er bekümmert, Jonathan? Was er über David gesagt hatte. Da siehst du das Herz eines Freundes, ne? Solche Freunde brauchen wir. Amen. Wow, das ist klasse. Ja, wir brauchen Freunde, die uns in den Hintern treten, ne? Amen, das ist wieso? Ja. Ist auch richtig gut. Aber so ein bisschen, ja. Okay. Gut. Was machen wir jetzt? Das ist gut. Amen. So, vielleicht denkst, ich hoffe, du denkst nicht, Mensch, was war das jetzt für ein Thema? Das sind geistliche Dinge. Du brauchst Freunde, die dir in den Hintern treten und sagen, komm da raus aus deinem Loch. Guck mal, wie du dich benimmst, was ist mit dir los? Das sind Freunde, die dir zur Seite stehen. Die sagen, Moment mal, was ist denn hier? Weißt du? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir sagen, hey, da kann Gott was inszenieren, wo Korrektur drin ist. Wo man einander korrigieren kann. In einer Freundschaft ist die Korrektur, jai! In einer Freundschaft ist die Korrektur so easy. Du wirst nicht vorgeladen vor die Leitung oder was weiß ich. Das ist einfach nur, das war aber blöd von dir. Das ist eine Korrektur auf Freundschaft ist die leichteste Korrektur, die du haben kannst. Amen. Korrektur? Will ich Freundschaft noch haben? Gehe ich noch mit jemandem essen? Wir brauchen Korrektur. Unbedingt. Ein Freund wird dir sagen, Mensch, im Gottesdienst sah das richtig gelangweilt aus, alles gut? Das würden andere vielleicht nicht so zu dir sagen. Weil die vielleicht auch so Anstand haben. Aber das Coole ist, in der Freundschaft verlierst du falschen Anstand. Und da fragst du auch manchmal irgendwie nach und denkst, was ist aber jetzt komisch? So, letzte Woche haben wir gebetet und Freundschaften freigesetzt. Jetzt bitten wir dafür, dass du Freiheit hast, essen zu gehen, ohne Hintergedanken. Okay? Weil ansonsten die nächste Essenseinladung, die kommt, wird dir vielleicht unruhige Nächte bescheren und das sollte nicht sein. Also beten wir einfach kurz für unseren Nachbarn, machen wir das ganz kurz, segnen ihn, dass er Freiheit hat zu essen und gutes Essen zu essen, ohne Hintergedanken, und wir segnen ihn mit Freundschaften. Ja, Halleluja. Paar Minuten, ganz schnelles Gebet, nicht ein stundenlanges Gebet, Fürbitte, sondern ganz kurz.